Ich habe am 31. Januar den Vertrag unterschrieben.
Bei einer Vermögensverwaltung dann quasi.
Genau, bei Vermögensverwaltung. Okay. Genau. Fünfstelliger Betrag investiert. 31. Januar. Ich habe keine Nacht seitdem gut geschlafen. Ich habe nachts geschwitzt und gedacht, was habe ich gemacht? Ich habe das nochmal gelesen. Ich habe nichts verstanden, was habe ich gemacht, wie das gemacht.
Ja. Und das ist so ein Stress, ne? Das ist so ein, ich finde dieses Gefühl, ich kenne das ja auch, das ist so ein frustrierendes Gefühl, weil man erhofft sich ja das andere, ne? Du sagst ja, okay, Vermögensverwaltung oder Berater oder was auch immer, mach das jetzt bitte, damit ich ein besseres Gefühl habe, damit ich endlich was getan habe. Und dann gibt man es ab an die Leute und dann hat man so ein schlechtes Gefühl, weil man eben nicht weiß, was die da mit dem eigenen Geld machen. Salut, ihr Moneypennies, und herzlich willkommen zu einer neuen Money Story. Diesmal mit Irina. Irina hat das Mentoring Anfang, also im Februar 2023 gemacht. Und davor hatte sie bereits mit einem sogar, wie es klang, ziemlich guten Finanzberater zusammengearbeitet und sogar einen fünfstelligen Betrag in die Hände einer Finanzvermögensverwaltung gegeben. Daraufhin konnte sie 2 Wochen nicht schlafen. Das war im Januar. Und ist dann zu uns im Februar ins Mentoring gekommen. Und ich sag mal so, sie schläft seitdem ziemlich, ziemlich gut. Sie hatte vorher Angst, auf ihr Konto zu schauen, hatte den Glaubenssatz, Geld ist böse und war sich ziemlich sicher, dass sie das eh nicht kann, dass sie nicht gut mit Zahlen ist, zu schlecht in Mathe ist. Und das alles geht auf eine sehr spezielle Erfahrung in ihrer Kindheit zurück, was natürlich irgendwie immer der Fall ist. Deswegen gehen wir im Mentoring ja auch sehr dediziert darauf ein. Doch das erzählt sie uns gleich alle selbst. Und auch, was sie damit meint, wenn sie sagt, was wir nicht tun, liegt auch in unserer Verantwortung. Ein sehr interessanter Satz, wie ich finde. Was also aus diesem fünfstelligen Betrag geworden ist, wie ein Erlebnis als Kind am Kiosk ihre gesamte Einstellung zu Geld als jetzt erwachsene Frau geprägt hat und wie sie nun auch Geld für sich und auch ihre Tochter anlegt, das erzählt sie uns jetzt. Viel Spaß mit Irina. Ja, und damit ganz herzlich willkommen, liebe Irina. Hi, schön, dass du da bist.
Hallo Natascha, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Lass uns mal direkt reinspringen. Du hast das Mentoring ja Anfang 2023 gemacht. Das ist also schon so 1,5 Jahre her, wenn wir das hier aufnehmen. Wie war denn deine Situation so davor? Also wie war dein Umgang mit Geld? Ich glaube, du hattest ja auch schon investiert über einen Berater und eine Vermögensverwaltung und so weiter. Und ja auch ein paar Glaubenssätze, die da noch bei dir mit dabei waren. Magst du uns da mal einen Abriss geben, wie so deine Situation noch vor ein paar Jahren war in Bezug auf Geld?
Ja, total gerne. Und eigentlich mein Wunsch wäre, dass ich dir jetzt gesagt hätte, ganz ehrlich, meine Story ist komplett unspektakulär und ich bin 18 und ich möchte was lernen, keine Fehler machen und einfach entspannt durch das Leben gehen und wissen, dass ich ganz genau weiß, wie ich mit Finanzen umgehe. Aber leider nicht. Ich
habe tatsächlich. Wir sind halt keine 18 mehr und haben schon gewisse Vorerfahrungen, nennen wir es mal. Haben wir ja alle gesammelt.
Genau. Also auch du. Richtig. Und tatsächlich, Mentoring habe ich 2023 gemacht. Ich war dann zu dem Zeitpunkt 37 Jahre alt und nicht mehr 18. Und dann habe ich tatsächlich ein bisschen Erfahrung mitgenommen. Also ich komme tatsächlich ursprünglich aus Sowjetunion und deswegen war das für mich schon Umgang mit Geld. Ich wusste gar nichts von Umgang mit Geld. Ich bin tatsächlich, als ich 7 Jahre alt war, ist die Sowjetunion zusammengebrochen. Und da war schon so die Situation, da ging es nicht um Sparen, da ging es um zu überleben, weil da gab es ja gar kein Geld. Und da beginnt halt meine Reise schon in der Kindheit, wo es tatsächlich, man war froh, dass man überhaupt Geld hatte, um zu leben, um zu essen und vom Urlaub oder sonst was hat man ja gar nicht geträumt. Ne? Deswegen Sparen für mich und Vertrauen an Finanzsystem war für mich by default ausgeschlossen. So habe ich quasi von den Eltern mitgenommen. Das ist halt nichts anderes, haben wir halt gelernt. Und dann, also ich bin schon seit einer Weile hier in Deutschland und wie du sagst, richtig, ich habe schon einige Sachen versucht zu verstehen, weil ich schon gemerkt habe, jetzt verdiene ich das Geld und ich kann jetzt was sparen. Was mache ich ja? Und klassisch habe ich einfach zur Seite gelegt.
Aber immerhin. Das heißt, du hattest schon, also obwohl du es nicht gelernt hast, hast du es aber geschafft, ein bisschen Geld zu sparen.
Genau.
Also du hast es nicht sofort wieder ausgegeben, sondern immerhin ist ein bisschen was bei dir geblieben. Das ist ja schon mal voll gut.
Richtig, ich habe versucht tatsächlich so minimal zu sparen und das war minimal, weil ich immer Angst hatte, dass ich irgendwie im Minus gehe und das wollte ich nicht. Für mich irgendwie Schulden war irgendwie ein Tabu. Ich wollte nie in Schulden landen, deswegen habe ich minimal gespart, um sicherzugehen, dass quasi für den Monat reicht. Und dann habe ich über den Freund einen Finanzberater kennengelernt, der super netter Mensch ist. Er hat so viel Kraft und Zeit in mich investiert. Also das ist kein klassischer Berater, der einfach versucht, irgendwas zu verkaufen, sondern der hat tatsächlich das Interesse gehabt, dass ich das verstehe, dass ich das irgendwie zum Doing komme. Aber wenn man jetzt habe ich nur im Mentoring verstanden, dass wenn man so viele Glaubenssätze hat, so viele Blockers im Kopf, dann die lassen dich nicht durch. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre hat er versucht, das, was wir mit dem geschafft haben, die ETFs dann zu sparen. Auch so irgendwie minimal 4 ETFs, aber halt, ich glaube, 4 Jahre lang habe ich dann tatsächlich irgendwann aufgegeben und gesagt, okay, lass uns das machen. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich mach's. Ich habe halt Vertrauen an dich als Person, deswegen mache ich das. Und dann habe ich 4 Jahre lang tatsächlich in diese ETFs einfach fleißig gespart. Weil der kommt eigentlich aus der Immobilienecke und sein Hauptfokus war tatsächlich Immobilien zu vermieten, verkaufen. Mhm. Und mit meinen Ersparnissen konnte ich da gar nicht einsteigen. Deswegen hat er gesagt, pass auf, es gibt zweite Möglichkeit und zwar so langfristig ETF, bla bla bla, also mehrmals erklärt und so weiter. Im Endeffekt, er hat mir ETFs empfohlen, weil er hat versucht, dass ich selber auf die ETFs komme. Ich habe da gescheitert. Dann hat er gesagt, schau, ich habe für dich welche ausgewählt, hier ist 10, entscheide für 4. Das war einfacher für mich. Da habe ich irgendwie, keine Ahnung, habe ich mich entschieden. Und dann kam der Punkt, dass ich...
aber das ist auch schon irgendwie so, hier sind 10, entscheide ich für 4, aber wenn man ja gar nicht weiß, was sie, also wonach bist du denn da gegangen, nach dem Namen oder...
Genau, er wusste, wo ich hin will, also keine Rüstungsindustrie, für mich war Nachhaltigkeit wichtig, schon in dem globalen Kontext haben wir gehandelt, aber ich war froh, dass ich mindestens das gemacht habe, weil das hat schon was gebracht.
Ja.
genau, und dann war, ich habe geheiratet in 2019 und schon mit meinem Ex-Freund und auch mit meinem Mann haben wir immer die Finanzen separat geführt. Also wir wollten das nie irgendwie zusammenführen, jeder für sein Geld zuständig. Wir haben aber tatsächlich mit meinem Mann 20 Jahre Unterschied. Das ist im Moment gar kein Problem. Aber natürlich machen wir uns Gedanken, was passiert, wie wird unser Leben aussehen, wenn mein Mann nicht mehr arbeitet. Weil wir wollen natürlich, wir verstehen uns super gut und wir wollen natürlich das Leben gemeinsam genießen. Aber was wird das denn, wenn eine Person dann tatsächlich nicht mehr diesen täglichen Druck hat von der Arbeit, aber der andere muss das halt irgendwie aushalten. Der hat einen Job.
Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz interessantes Thema, was du da ansprichst. Ich meine, bei euch sind jetzt 20 Jahre, das ist natürlich viel sozusagen im Vergleich zu anderen, wo es nur in Anführungsstrichen 5 oder auch 10 Jahre sind. Aber das ist, glaube ich, sowohl ein finanzielles Thema, aber natürlich auch ein Thema, wie sieht unsere Beziehung denn aus? Ne? Also wenn jemand auch wartet auf der, ganz oft ist ja dann so, dass die Männer so ein bisschen dann so warten auf die Frau, ne, bis sie dann auch endlich in Rente gehen und dann können sie reisen und pipapo, aber 20 Jahre ist natürlich auch eine sehr, sehr lange Zeit, da dann so zu warten, okay.
Und da wollten wir eher, dass ich früher aufhöre. Dann haben wir gedacht, okay,
genau, das ist dann oft die Konsequenz, genau, das ist dann oft die Überlegung, ich warte, also ja, so, dass die Frau halt früher in Rente muss, ja.
Da haben wir so erstmal so selbst so ein bisschen ausgerechnet, dachten wir, es wird wahrscheinlich knapp. Ne? Und dann hat mein Mann tatsächlich über Vermögenszentrum gesagt, er hat schon sowieso auch so Immobilien investiert, auch in Aktien, ETFs noch nie. Und dann hat er gesagt, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie selbst jetzt noch in das Thema einzusteigen und hat er über Vermögenszentrum das quasi für ihn ausrechnen lassen, die Lücke, was wir auch im Mentoring gemacht haben dann, und dann auch, wie viel müssen wir oder muss er sparen, um dann mit x Jahren aussteigen. Mhm. Und dann hat er gesagt, pass auf, lass mal gemeinsam machen, alleine diese Ausrechnung, damit wir auch für uns beide als Paar quasi separat, aber auch gemeinsam das Bild haben. Mhm. Das war Anfang 2020, genau. Als wir das Ganze vorbereitet haben, ins Gespräch kamen, war ich schwanger. Dann kam noch ein zusätzlicher Punkt dazu, jetzt nicht nur wir zu zweit, sondern es kommt noch ein Kind dann bald. Mhm. So, und das war natürlich spannende Rechnung, aber für mich war, ich habe da Gänsehaut bekommen, weil als wir das Ganze vorbereitet haben, so die Versicherungen, die Ersparnisse und die Aktien und was auch immer wir haben, damit sie für uns das ausrechnen, war super euphorisch, super froh, dass wir das machen. Dann sitzen wir beide in diesem Gespräch, ich dann noch mit kleinem Bauch da, nach 15 Minuten ist bei mir so im Ohr so ein Piep. Ich habe verstanden, dass ich bin jetzt raus, weil ich nichts mehr verstanden habe.
Ich habe diese
eineinhalb Stunden noch ausgehalten, einfach nebenbei sitzen, ab und zu nicken. Mir war so peinlich, dass ich einfach im Gespräch sitze und ich verstehe, habe keine Ahnung, ich bin schon raus.
Aber hatte dein Mann denn Ahnung? Also hat er das denn verstanden oder hat er so getan?
Ja. Okay. Er hat schon verstanden. Okay. Er hat schon verstanden, genau. Und das war halt, ich hab nach dem Gespräch habe ich ihm ehrlich gesagt, mach das für dich, ich brauche die Zeit, weil ich kann da jetzt für mich nichts committen, weil ich da kein gutes Gefühl habe. So bin ich zu meinem Finanzberater nochmal gesagt. Aber das war dann 2 Jahre später, bin ich zu meinem Berater zurück und sagte so, jetzt habe ich Unternehmen gewechselt, ich habe eine andere Rolle, ich verdiene viel mehr Geld, ich kann nicht mehr sparen, jetzt habe ich das Geld da liegen und das Geld schmelzt, weil die Inflation steigt. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich brauche deine Hilfe, also erklär es mir nochmal. Und so sind wir über ihn nochmal gekommen, er sagt, schau, es gibt ETFs, musst du dich über selbst kümmern oder es gibt halt Vermögensverwaltung, da übernimmt jemand für dich so aktives Management. Habe gesagt, okay, wir versuchen mal. Dann hat mir 5-mal, glaube ich, das erzählt. Ich habe wieder nichts verstanden. Dann habe ich im Endeffekt gesagt, ich mache das, obwohl ich das nicht verstehe, weil sonst habe ich das Gefühl, das wird dann nie passieren. Ich habe am 31. Januar den Vertrag unterschrieben.
Bei einer Vermögensverwaltung dann quasi.
Genau, bei Vermögensverwaltung. Okay. Genau, fünfstelliger Betrag investiert. Mhm. 31. Januar. Ich habe keine Nacht seitdem gut geschlafen. Mhm. Weil ich bin da einfach, ich habe nachts geschwitzt und gedacht, was habe ich gemacht? Ich habe das nochmal gelesen. Ich habe nichts verstanden, was habe ich gemacht? Wie das gemacht wird.
Das ist so ein Stress, ne? Das ist so ein, ich finde dieses Gefühl, ich kenne das ja auch, das ist so ein frustrierendes Gefühl, weil man erhofft sich ja das andere, ne? Du sagst ja, okay, Vermögensverwaltung oder Berater oder was auch immer, mach das jetzt bitte, damit ich ein besseres Gefühl habe, damit ich endlich was getan habe. Und dann gibt man es ab an die Leute und dann hat man so ein schlechtes Gefühl, weil man eben nicht weiß, was die da mit dem eigenen Geld machen. Und das ist ja auch ein total berechtigtes Gefühl. Das ist ja auch wichtig, dass du dieses Gefühl hattest, ja. Alle haben das Gefühl, aber die wenigsten hören drauf, weil da muss ich ja doch noch was machen. Oh, da muss ich ja doch mal selber Verantwortung übernehmen. Deswegen ist total gut, dass du dieses Gefühl hattest und es auch wahrgenommen hast und ja dann offensichtlich auch noch gehandelt hast. Aber ich kann, also wenn du sagst, konntest jede Nacht nicht schlafen, das ist ja Wahnsinn. Also es ist ja genau das Gegenteil von dem, was man sich ja hofft, wenn man es ja an einen Experten sozusagen abgibt, ne? Dass man sagt, okay, ja, ich gebe es an einen Experten, der weiß genau, der ist hier irgendwie Profi, der macht das, damit fühle ich mich dann besser. Und es ist immer genau das Gegenteil.
Ja. Genau. Also leider. Und dann habe ich tatsächlich so, glaube ich, gute 2 Wochen mit diesem Gefühl darum gelaufen. Und dann, ich weiß es ganz genau, wo ich stand und was ich gemacht habe. Ich stand hier im Wohnzimmer und habe gebügelt. Und also ich folge dir schon, glaube ich, seit 2016 oder 17, also über Instagram tatsächlich, also ganz seit am Anfang.
Total.
Also ich habe dein Buch schon am Anfang gehört, aber ich glaube, da muss halt der richtige Zeitpunkt sein. Ne? Und dann beim Bügeln dachte ich mir, ach, das ist das Buch wieder, hast du wahrscheinlich eine E-Mail verschickt oder so, hör es mir nochmal an. Ne? Bestimmt habe ich was vergessen. Und dann beim Buch anhören, so ein Klick, habe ich Bügeleisen weggestellt, an den Rechner gegangen und gesagt, ich brauche das Mentoring. Das war tatsächlich, also die große Entscheidung, wo ich davon überzeugt bin, mache ich halt sofort. Deswegen bei ETFs mit, hat so lange gedauert, wo ich halt alleine versucht, das zu machen. Oder mit Vermögensverwaltung, glaube ich, haben wir gute 7 Monate darum getan,
bis ich das
unterschrieben habe, weil ich wollte es verstehen. Ich habe mir Mühe gegeben, ich habe aber nichts getan. Ja. Ich kann im Supermarkt stehen und halt halbe Stunde überlegen, Waschmittel so oder so. Aber wenn es halt Klick macht, dann gehe ich hin und sage, ich brauche das, dann mache ich sofort. Ja. Ja, da habe ich mit meinem Mann, mit niemandem gesprochen. Ich habe dann tatsächlich Interview gemacht, sofort bezahlt, alles so. Und ich glaube, eine Woche später habe ich dann meinem Mann gesagt, so, pass auf, ich mache das jetzt. Meinte, wir haben gar nicht darüber gesprochen. Meinte, mussten wir nicht. Tut mir leid, es ist wahrscheinlich, fühlt sich als, ich habe kein Vertrauen an dich, aber das ist mein Gefühl, ich muss das machen. Und so kam ich ins Mentoring rein. Dann noch 2 Wochen später, glaube ich, oder Woche später, Ende Februar habe ich dann einen Mentoring angefangen.
Das war alles noch im gleichen Jahr. Das heißt, du hattest Ende Januar 31.01. hast du gerade gesagt, hast du bei dieser Vermögensverwaltung unterschrieben, konntest dann eine ganze Weile nicht gut schlafen, bist dann ins Mentoring gekommen und hast dann im Februar des gleichen Jahres direkt mit dem Mentoring angefangen, weil du so ein schlechtes Gefühl hattest. Krass.
Genau. Ja.
Oh wow, ja, da ist ja schon einiges dann. Ja. Also okay, das heißt, du hast es alleine versucht mit einem Berater, der so nett war, dir das auch zu erklären. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne, dass sie sich da wirklich hinsetzen und das erklären von vorne bis hinten und so weiter. Aber du hast schon gesagt, wenn das Mindset, wenn du da solche Broker hast, dann ist egal, wer dir da was wie oft erzählt. Da hattest du ein paar ETF schon investiert und dann über eine Vermögensverwaltung, die ja dann sozusagen eigentlich alles für einen macht, ne? Da hast du einfach nur das Geld hinüberwiesen, deinen 5-stelligen Betrag, und die haben das dann sozusagen für dich verwaltet. Und trotzdem, trotz allem, was du halt ausprobiert hattest, hat sich's einfach nicht gut angefühlt, ne?
Überhaupt nicht, nein.
Was war da die Angst? Was war das für ein Gefühl? Was war da die Angst? War das ein Misstrauen? War das
eine
Ungewissheit?
Es ist tatsächlich so, wenn ich nicht weiß, was ich tue oder was getan wird mit irgendwas, was mir gehört, dann habe ich kein gutes Gefühl. Also ich delegiere schon problemlos, aber ich muss verstehen, was da getan wird. Ne? Und dadurch, dass ich da gar nichts wusste, hatte ich Angst. Und zweites Thema war für mich auch, dann kam halt das Kind, genau, das war halt, wann war das, mein Mann hat 2020 die Vermögensverwaltung quasi aktiviert. Ich habe tatsächlich noch 3 Jahre gebraucht, weil dann später kam das Kind, war sowieso nicht das Thema, dann mit dem Job wieder angefangen und so weiter. Und dann 3 Jahre später habe ich dann mit dem Thema gesagt, ich muss mich damit beschäftigen, ich will mich damit beschäftigen. Und genau, unser Kind ist die Tochter. Und für mich war das auch so diese Role Model. Ich fand schon das extrem wichtig, dass meine Tochter sieht, wie ihre Mutter als Frau mit dem Geld umgeht. Was sie versteht, was sie nicht versteht, was sie tut und warum sie das oder dies nicht tut oder warum dies und das delegiert. Ja. Aber ich dachte, ich muss das schon heute anfangen, damit ich, wenn sie halt, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahre alt ist, damit ich schon die Basics mal erklären kann. Und dann halt geht für sie die Reise weiter. Aber ich wollte ein gutes Vorbild sein.
Und schon alleine das Vorbild zu sein, dass du es halt machst, ne, und dass du die Eigenverantwortung da übernimmst, das Wissen weiterzugeben, ist ja dann sozusagen der zweite Schritt. Aber überhaupt, die nehmen ja auch alles auf ganz anderen Ebenen wahr. Das ist ja nicht nur, was man denen sagt, sondern es ist ja auch, also hauptsächlich gerade, also was die halt sehen, ne, und was sie für ein Gefühl in Situationen haben und so. Und wenn sie dich sieht mit irgendwie Geld oder, keine Ahnung, am Rechner mit irgendwelchen Sachen, oder wenn sie mal mitbekommt, dass du über Geld redest oder so, und vor allem auch positiv über Geld redest und das irgendwie auch so beschreibst, das ist ja schon, da passiert ja schon so, so viel an Vorbildfunktion. Ich glaube, das unterschätzen wir immer so ein bisschen. Ne? Wir denken immer, ja, mein Kind weiß das, was ich ihm sage. So, aber die gucken und fühlen natürlich die ganze Zeit. Das ist ganz interessant, weil ich stelle mir zwischendurch immer mal so, mein Kind ist jetzt 2 Jahre alt geworden, und ich stelle mir zwischendurch immer die Frage, wobei sieht mich mein Kind? Und ist das, wobei es mich sehen soll? Ne, also auch gerade auch als Frau. Und ist das, sozusagen vermittle ich da, also wir haben ja oft so ein Bild im Kopf, wie wir halt sein wollen als Eltern oder als Mamas und so, ne? Mhm. Und das dann mal abzugleichen mit der Realität und dann versetze ich mich so in mein Kind und denke so, okay, wobei sieht mich mein Kind denn, ne? Ja. Sowas wie beim Kochen, aber auch beim Rasenmähen, beim Autofahren, beim Arbeiten, so, aber auch im Verkehr vielleicht mal zu schimpfen und zu fluchen, so, also, so mal wirklich zu schauen, okay, warte mal, wobei sieht mich eigentlich mein Kind und ist das die Rolle, die ich halt auch vermitteln möchte, ne? Und wenn da jetzt zum Beispiel drin vorkommen würde, so gar kein Geld oder irgendwie beim Einkaufen nicht oder whatever, ja, oder was mir halt wichtig ist oder Sport zum Beispiel, ja, ich kann nicht irgendwie darauf hoffen, dass mein Kind irgendwie Sport begeistert ist und halt selber nie Sport machen, ja, und also mein Kind zum Beispiel sieht mich beim Sport machen, ne, und das ist natürlich ist was ganz anderes oder ist halt super wichtig, finde ich, mal so einen Realitätscheck zwischendurch zu machen und nicht nur, ja, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, sportlich wirken, aber dann halt nicht Sport zu machen oder versteckt Sport zu machen oder wie auch immer, ja, wie auch immer man das dann ausschmücken möchte. Und genauso ist es natürlich beim Thema Geld halt auch, ne, und auch beim Thema Arbeit, ja, wenn mir halt wichtig ist, so mein Kind lernt früh, dass Frauen auch wichtige Jobs übernehmen können, bla bla bla, ja, dann muss mich mein Kind schon auch beim Arbeiten sehen, ne? Oder irgendwie zu sagen, so, Mama geht jetzt arbeiten. Mhm. Das ist natürlich dann schon auch wichtig, dass sie das halt mitbekommen und nicht immer nur so passiv. Und deswegen mit Geld natürlich genauso, ja. Und wenn du gerade sagst, so, du hast eine Tochter, dann ist das natürlich nochmal, ja, also sehr krasse Vorbildfunktion. Okay, und lass uns doch nochmal zu deinen Glaubenssätzen zurück. Da waren doch auch, weil du sagtest ja, hattest ja auch gerade was von deiner Herkunft erzählt und so weiter. Wir machen ja auch zum Beispiel Geld in der Kindheit ist ja auch eine Übung im Mentoring, so, ne? Und du hattest ja gerade schon so in der Kindheit angefangen, so mit 6, 7, so als es bei dir so losging, gab halt kein Geld so. Gab es denn da noch bestimmte Erkenntnisse für dich im Mentoring, sei es jetzt aus der Kindheit oder auch ein bisschen später noch in Bezug aufs Mindset?
Ja, und das finde ich tatsächlich in Mentoring eine von den Highlights für mich war, dass es nicht nur pur auf Finanzen ausgerichtet ist, sondern tatsächlich Mindset spielt extrem große Rolle und zwar ganz am Anfang, ne? Weil wenn man halt am Anfang das Thema nicht hingekriegt hat, dann wird alles andere nicht funktionieren. Das ist genau, wo ich gescheitert bin die Jahre davor, als ich dies und das versucht habe, aber durch das, was ich glaubte, hat das mein Gehirn einfach das nicht zugelassen, zu sagen, hey, du kannst das. Und das ist tatsächlich, kommt alles aus der Vergangenheit. Also wie gesagt, meine Eltern waren super jung, als ich zur Welt kam, selber Studenten und kleine, ganz wenig Ersparnisse und dann platzt das alles, haben sie kein Geld. Meine Mama dann war tatsächlich gezwungen, dann zu Hause zu bleiben, als mein Bruder noch zur Welt kam, weil Papa dann, als ich 14 war, nach Ausland ausgereist bin, für 25 Jahre, um tatsächlich das Geld zu verdienen. Und das hat natürlich große Auswirkung auf das, was ich vom Geld natürlich halte, aber natürlich auch was die Familie betrifft. Ne? Meine Mama konnte nicht arbeiten, weil zwei kleine Kinder, sie alleine, weil Opa, Oma haben auch gearbeitet. Ja, keine Möglichkeit, irgendwie nach der Schule kurz schnell Kinder abzugeben. Und als Papa dann plötzlich dort mit der Arbeit angefangen hat und dann plötzlich gab's das Geld, dann hieß es, hurra, also jetzt können wir mal ein bisschen entspannen. Und für uns war das so ein Signal, ihr müsst nicht arbeiten, konzentriert euch auf Studium. Das ist kein Blaming für meine Eltern oder so, aber ich hätte mir das anders gewünscht. Ich weiß, dass sie das Beste wollten, weil wir halt die Jahre davor einfach struggled, ne? Komplett schwieriges Leben hatten. Und jetzt ist möglich gewesen, halt nicht nur das Essen zu kaufen, sondern auch einfach schönes Leben zu führen. Und das hieß es halt.
Wie hättest du es dir anders gewünscht?
Dass ich auch schon quasi mit Arbeit halt anfange, auch wenn ich studiere. Ja? Hieß es ja, konzentriere dich auf Studium, das brauchst du nicht, wir haben jetzt Geld und so weiter. Und dann denkst du dir, okay, wieso soll ich tatsächlich?
Ja, eben.
Genau, und diese Glaubenssätze dann und dann auch wertschätzen, was quasi, Papa war so ein Opfer auch in dem Fall. weil er musste halt ins Ausland und dann die ganze Familie ist gelitten und das war natürlich für uns extrem schwierig und das Geld ist böse, ja, kann ich mich voll damit identifizieren, dass alle reiche Leute sind auch keine guten Menschen und so weiter. Leider ist halt auch bei mir so wahr verankert, dass ich auch kein, also ich kann schlecht Mathe, ich kann schlecht zählen, ich kann nicht mit Geld umgehen, ich werde das Thema nie kapieren. Ja, ich habe schon 4-5 Jahren versucht, es hat nicht funktioniert, wieso soll jetzt funktionieren? Ja, also ich hatte schon viele Glaubenssätze, die ich tatsächlich lösen müsste. Und auch diese Calls, was wir dann montags, glaube ich, immer hatten mit, also Mindset-Call, das war super. Ja. Also ich glaube, aktiv habe ich nur 2-3 Mal da teilgenommen, aber passiv nur beim Zuhören hat es auch tatsächlich viel Mut gegeben, auch die Stories zu hören und auch die Antworten von den Psychologen, um dann tatsächlich diese Glaubenssätze verschwinden zu lassen, ne? Oder beziehungsweise so zu bearbeiten, dass sie halt nicht mehr in deinem Kopf präsent sind.
Ja, und das ist halt ein super wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und das hattest du ja schon durchschaut, ne? Auch bei dem Berater. Wenn das Mindset halt nicht stimmt, und ich weiß, Mindset ist immer so mittlerweile ein toter Begriff, so ja, aber einfach dieses, ja, die gewisse Einstellung zu dem Thema, eben genau diese gewissen Glaubenssätze, dann funktioniert es halt einfach nicht so. Man ist innerlich blockiert, ja. Und genau deswegen machen wir das ja ganz am Anfang. Und deswegen ist das Mentoring auch kein ETF-Kurs, so, ja. sondern halt ein ganzheitliches Programm, mit dem wir halt, wo wir halt erstmal vorne anfangen, so, und zu sagen, okay, warte mal, stopp, ja, wie ist dein, und wir nennen es ja so, wie ist dein finanzieller Status quo und wie ist auch dein seelischer Status quo, ja, wie sieht's in dir drin aus? Weil dein finanzieller Status quo, der ist so, weil dein seelischer Status quo das so ist und natürlich krass beeinflusst, und deswegen machen wir also in der ersten Woche die Mindset. Aber dann hört es ja nicht auf. Ja, ihr macht das ja eigentlich die ganze Zeit kontinuierlich weiter. Ihr habt ja jede Woche diese Mindset-Calls. Und Mindset ist ja auch nicht so, ja cool, jetzt habe ich ein paar Glaubenssätze analysiert und jetzt bin ich free. So funktioniert es ja auch nicht. Ne? Es ist ja eine kontinuierliche Arbeit für immer. Ja, das ist halt Persönlichkeitsentwicklung. Das ist nicht durch irgendwann das Thema. Dann kommst du in eine andere Lebenssituation, kommst wieder an andere negative oder limitierende Glaubenssätze, wieder an andere Selbstmanipulationstechniken. Und so ist es ja. So ist ja das ganze Leben, ja. Wir leben ja, jeder lebt ja ihr Leben durch eine ganz andere Brille, ja. Und diese Brille sind halt diese Glaubenssätze oder wie wir die Welt halt sehen, hat auch viel mit Identität zu tun und so weiter. Und bei dir finde ich ja auch nochmal super spannend, so dieses Geld ist böse und so. Ich meine, klar, ja, wenn ich als Kind oder Jugendliche, also Papa muss weg wegen Geld. Das steht bei mir so oben drüber über deiner Geschichte so, ne? Also, ja. wie soll man da halt Geld auch positiv belegen, ne? Also, weil, natürlich ist Geld böse, weil Geld hat mir mein Papa genommen.
Genau.
So, der war dann auf einmal weg und dann waren wir halt irgendwie alleine. So, und das ist ja, also, das ist ja natürlich auch eine emotionale Bindung, die dann da halt erschüttert wurde, wegen Geld. So, ich kann nicht mit meinem Papa sein und das Geld ist schuld. Und so, also, ne, plakativ, also so jetzt mal für ein kindliches oder jugendliches Gehirn, so ist das ja auch so. Das ist ja total logisch, so. Von daher, ja, macht es für mich auch total Sinn, dass du ganz logischerweise diese Glaubenssätze da hattest, ja. Mhm.
Aber das hat geholfen tatsächlich, diese ersten, die Aufgaben dann mit Bodywork auch sehr eng unterwegs gegenseitig unterstützt. Und das war die Voraussetzung für alle weiteren Schritte, die man in Mentoring dann gemacht hat.
Ja. Wie ist denn deine Situation jetzt? Also was ist zum Beispiel aus den ETFs geworden, die du da gemacht hast? Was ist aus diesem fünfstelligen Betrag geworden, die du bei der Vermögensverwaltung? Also wie bist du jetzt finanziell aufgestellt? Gibt es das alles noch? Gibt es Teile davon noch? So, wie sieht's jetzt bei dir aus?
Nee, tatsächlich kurz vor Mentoring-Schluss habe ich Vermögensverwaltung gekündigt. Da war ich noch mit unserem Coachen unterwegs und gesagt, da habe ich nochmal meine Situation so ein bisschen geschildert und gefragt, okay, was soll ich da machen? Soll ich kündigen? Soll ich einfach so, ich habe nicht alles investiert natürlich in die Vermögensverwaltung, weil ich dachte, ich beginne halt minimal einfach zu schauen, wie es läuft und dann entscheide ich mich, dass ich da aufstocke. Und deswegen, meine Frage war, soll ich so zweitgleisig fahren? Ich lasse Vermögensverwaltung, aber dann mache ich jetzt ETF das, was ich weiß und was ich kann. Mhm. Ich meine, nein, also alles raus und mach selbst, weil es rechnet sich nicht.
Und dann macht ja auch keinen Sinn, ne? Ist ja auch viel zu viel Aufwand und hier und da. Also da, also wenn man den Best Case gefunden hat, dann sollte man auch den Best Case machen. Ja, und nicht, weil man mal war. Also dieses Sunk Cost ist natürlich ein fieser Denkfehler. Fühlt sich dann auch ein bisschen komisch an, irgendwelche anderen Sachen wieder zu kündigen. Vor allem bei dir lief es ja dann gerade mal 3 Monate oder so, bis du es dann wieder gekündigt. Ja. Aber Gott sei Dank, ja, also Gott sei Dank, kann man ja wirklich nur sagen, obwohl du wahrscheinlich natürlich trotzdem ein bisschen Gebühren dafür bezahlt hast.
Tatsächlich, ja. Aber das war gar nicht so schmerzhaft. Also natürlich, das ist halt jedes Geld, was man so verliert, ist schmerzhaft. Aber für mich, das war quasi, ich habe das schon in Kauf genommen. Also das, was ich für Mentoring ausgegeben habe, so wie auch ich wusste, dass ich nicht komplett mein Geld bekomme, was ich investiert habe, alleine durch Differenz, Einzahlung, Auszahlung, aber natürlich auch, wann wird hier oder da mal im Minus. Ich dachte, es wird. Deswegen war halt der Rat einfach so schnell wie möglich raus. Und ich habe, bevor ich komplett Mentoring abgeschlossen habe, habe ich das gekündigt, das Geld zurückbekommen. Und dann wusste ich schon, okay, welche Summe habe ich oder wie viel mache ich jetzt mit Investments in ETFs, und das habe ich gemacht so mit, okay, not Groschen, wusste ich, wie viel ich jetzt lasse, und den Rest investiere ich. Alles, was ich habe, investiere ich in ETFs und lasse es da halt da laufen. Und auch für das Kind, das war auch mal, zuerst mein Mann war super skeptisch, weil für ihn ist ja alles, was aus dem Internet, Instagram kommt, ist Influencer, und wieso sollst du da vertrauen? Er sagt, wieso sollst du dem Vermögensverwaltung vertrauen?
Weil der einen Anzug anhat und ein Büro hat, wo man hingehen kann. Ja, ich kann es total nachvollziehen. Ja, voll.
Genau, deswegen war ich schon erstmal skeptisch und so viel Geld für Mentoring, das geht doch gar nicht.
Existiert die Frau überhaupt?
Genau, so ungefähr. Dann habe ich gesagt, du, pass auf, das ist mein Geld und das ist meine Entscheidung, und ich mache das. So, im Endeffekt tatsächlich, ich habe dann nachher 2 Varianten. Also für mich habe ich entscheidend getroffen. Ich habe investiert, ich habe meinen Broker ausgewählt, die ETFs, die ganze Excel-Tabelle gebastelt, damit ich dann später die Anpassung machen kann am Ende des Jahres. Die erste schon gemacht letztes Jahr, die nächste steht jetzt bald vor.
Cool.
Und dann war die Frage, okay, was machen wir mit dem Kind? Also er wollte, der ist... ich glaube, der war seit der Geburt bei der Sparkasse, ist immer noch. Ich habe gesagt, steig da aus. Nein, da sitzt ein Mann. Also, nur zu sagen, mein Mann ist schon sehr, sehr modern und sehr, also ist kein so, der sagt, ich interessiere mich für gar nichts, aber es gibt bei ihm so schon auch so Glaubenssätze, wo er sich auch nicht logisch lösen kann.
Klar.
Und dann sagt er, lass mich in Ruhe, das mache ich schon, wie ich gemacht habe. Dann sage ich aber, gut, mach's, wie du willst bei dir, aber bei unserem Kind auf keinen Fall Sparkasse. Also nur durch durch mein Leben. Also das lasse ich nicht. Ne? Dann habe ich nochmal ihm erklärt, was ich so verstanden habe, und angeblich habe ich das gut verstanden. So haben wir
dann war er auch ein bisschen beruhigt. Okay.
Er hat tatsächlich zugestimmt, dass wir jetzt bei mir, bei meinem Broker, für unser Kind extra ETF quasi anlegen. Super. Also nicht extra für sie jetzt machen, sondern tatsächlich läuft bei mir aber ein ETF halt nicht gemischt, und er quasi überweist an mich und ich überweise das weiter an ETF monatlich, genau, ins Depot. Ja. Funktioniert perfekt, und ich versuche da gar nicht reinzuschauen, außer ich habe das simplifiziert, dass ich tatsächlich gesagt habe, ich hatte noch einen anderen Depot, wo ich oder einen anderen Bank für Tagesgeld, das habe ich auch gekündigt. Mhm. Das habe ich alles bei Scalable Capital gesagt, packe ich alles da rein. Tagesgeld sowie auch. Und deswegen, ich schaue nur dann rein, wenn ich sage, jetzt kommt der Urlaub, brauche ich Geld aus dem Tagesgeld, hole ich da was raus. Ansonsten halt, dann freue ich mich, dass es gut läuft. Aber dann denke ich mir an Warren Buffett, der hat immer auch gesagt, nicht so euphorisch sein, wenn es gut läuft. Einfach, nehmen Sie jetzt, aber neutral. Jetzt nicht halt Party feiern und sagen, juhu, jetzt läuft super, weil dann fällt man halt tief, wenn es halt nicht mehr so gut läuft, ne? Dann muss man halt emotional absolut da komplett sich abgrenzen. Deswegen, genauso mache ich das, und das ist das, was du auch sagst und die Coaches im Mentoring, und ich glaube, das ist der beste Ansatz, was man machen kann.
Ja. Ganz stoisch, buy and hold, guck nicht rein.
Genau.
Ja. Irina, du hast das jetzt gerade in so einem Halbsatz irgendwie gesagt. Naja, habe ich in ETFs investiert, also in so einem Nebensatz. Habe ich hier die Excel gemacht und jetzt das nochmal angepasst und so weiter. Und Ich finde das aber eine ziemlich krasse Geschichte, weil vor ein paar Minuten hast du mir noch erzählt, dass deine Glaubenssätze waren, ich kann das nicht, ich war noch nie gut in Mathe, ich kann nicht mit Zahlen, der Berater hat es mir jetzt 4 Jahre versucht zu erklären, habe ich immer noch nicht hinbekommen, ich bin sowieso zu doof dafür, ja, und irgendwie ein paar Wochen später, oder ja genau, ein paar Wochen später, fummelst du in irgendwelchen Excel-Tabellen raus und machst dein Depot und hast deine Rentenlücke mit unserem Rechner wahrscheinlich ausgerechnet und so weiter und erklärst deinem Mann noch irgendwie alles und managst noch das Geld für dein Kind mit. Also das ist ja schon ein krasser, also eine super krasse Entwicklung. Würdest du sagen, dass es nur, also würdest du sagen, dass es hauptsächlich das Mindset dann jetzt war, dieser Mindset-Change? Oder was war noch so der Unterschied zwischen der Berater versucht es mir seit Jahren zu erklären und im Mentoring kriege ich das innerhalb von 8 Wochen hin. Das ist ja eigentlich, das klingt ja schon fast unglaubwürdig. so, sie sitzt beim Finanzberater, der versucht ihr seit Jahren das irgendwie zu erklären, seit Jahren dazu eine Entscheidung zu bekommen. Klappt alles nicht, voll das schlechte Bauchgefühl. Dann kommst du zu uns ins Mentoring und innerhalb von 8 Wochen bist du komplett anderer Mensch, was das angeht. Was waren da deine persönlichen Erfolgsfaktoren?
Also tatsächlich, was super geholfen hat, sind deine Videos. Also wie du das erklärst. Mhm. Und ich glaube alleine, dass man weiß, dass man in der Community, also dass es eine Frauen-Community ist, das ist meistens, hat man schon Angst, dass männliche Kollegen, Freunde da viel weiter sind, obwohl nicht alle überhaupt viel weiter sind. Ne? Aber man hat schon Verurteile, dass, die wissen schon besser, weil das ein Mann ist. Ne? Und die sind schon irgendwie besser informiert. Mhm. Hier war das schon diese, by default, diese geschützte Raum, Community, wo man wusste, ich kann hier auch blöde, für mich, was ich denke, blöde Fragen stellen oder vielleicht mich mehrmals wiederholen, da wird keiner irgendwie Augen rollen und sagen, aber das haben wir schon mal besprochen. Und zusätzlich auch Art und Weise, wie du das tatsächlich über die Videos in Mentoring präsentierst, das kommt einfach an, ja. Und natürlich, wenn man halt Blockers schon weg hat, dann hat man schon den Kopf frei, um diese Information zu verdauen, zu verstehen, zu akzeptieren, gegebenenfalls nochmal nachzuhören, beziehungsweise im Kurs die Fragen zu stellen und das nochmal erklären lassen. Das war super hilfreich. Mhm. Und im Kurs hatten wir halt, keine Ahnung, so 70% männliche Coaches, ne?
Stimmt. Ja.
Aber wie viel Geduld bringen sie mit, das ist schon unglaublich. Also ich muss sagen, am Anfang haben wir mit meiner Buddin tatsächlich erstmal versucht, so zwischen uns so austauschen, wie hast du das und dies verstanden? Weil man muss so erstmal so diese umgeben, so ein bisschen testen und verstehen, ist das tatsächlich so, wie ich das gekauft habe? Das ist geschützt, ich kann hier alles loslassen, ich kann hier Fragen stellen.
Weil es so ungewohnt ist, ne? Wir sind nicht gewohnt, in geschützten Räumen unterwegs oder wenig. Total. Also gerade als Frauen so, ne? Also stell ich mir jetzt total bloß, wenn ich diese Frage stelle, ne? Oder was denken die anderen oder so? Und das soll bei uns ja eben genau nicht der Fall sein, sondern wirklich der geschützte Raum. Und ja, also was unsere Experten da leisten, so die ja wirklich nun jede Woche immer die gleichen Fragen wieder beantworten. Aber so ist es halt, ne? Und das ist natürlich auch das ist ja auch ein Teil des Erfolgsrezepts, zu sagen, ihr könnt hier wirklich jede Frage stellen. Natürlich sage ich auch, schaut mal bitte kurz vorher in der Facebook-Gruppe, ob die Frage gerade gestern schon beantwortet wurde, ne? Oder die Live-Calls werden ja auch aufgezeichnet oder ja, was ist ein ETF? Kannst du auch mal kurz googeln oder es in dem Video erklärt. Aber so ganz grundsätzlich soll das natürlich eben genauso dieser Safe Space sein. Und wo du gerade gesagt hast, so die Videos, ist mir auch nochmal eingefallen, großer Unterschied ist ja schon auch, jetzt einfach nur so vom Setup her, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt im Büro von jemandem sitze, der mir frontal was erklärt, eine Stunde lang, und dann fahre ich wieder nach Hause und habe keinen Zugriff mehr darauf, als ob ich halt, bei uns sind es ja über 100, ich weiß gar nicht wie viel, 150, keine Ahnung, Videos habe, die ich mir ja auch immer wieder angucken kann. Das wird mir auch gerade nochmal so bewusst, wo du so erzählst, so dieses Einmalige, und du gehst dann mit 15 Fragezeichen raus, du kannst nicht mal kurz auf Pause klicken und mal denkst, oh, jetzt muss ich mal kurz durchatmen. Also bei den Videos kannst du das natürlich beim Berater im Büro natürlich wenig, oder warte, ich muss mal kurz was googeln, oder weil ja, da hatte ich doch in den Notizen irgendwas. Ja. Also es ist natürlich eine ganz andere auch Interaktion mit dem Stoff, und eine ganz andere Flexibilität zu sagen, ja, ich schaue mir jetzt dieses Video nochmal an. Oder irgendwie in Woche 3 nochmal zu gucken, aber in Woche 2 gab es doch irgendein Video, da hat sie das doch schon mal erklärt. Oder irgendwas muss ich nochmal nachhören. Das ist ja auch, gerade bei so einem, wenn man in so ein krass neues Thema einsteigt, was mit so vielen Ängsten auch verbunden ist, gibt das ja auch Sicherheit zu wissen, das habe ich jetzt immer dabei, so, ja. Und ich muss nicht nochmal Geld bezahlen für einen Berater oder muss ich nochmal irgendwann, also ich kann es auch total verstehen, dass man irgendwann nicht auch einer gleichen Person in einem Gespräch nochmal 10-mal die gleiche Frage stellen will. Weil irgendwann denkt man sich ja, also warte mal, bin ich jetzt wirklich doof? Oder kann der das nicht so richtig gut erklären? Also es nützt ja anscheinend nichts, nochmal der gleichen Person die gleiche Frage zu stellen. Also ja, stimmt, ist eigentlich auch ein guter Punkt, so dass die Videos jetzt mal unabhängig davon, wie ich das erkläre, dass sie halt aber einfach immer verfügbar sind und dass man immer wieder oder ihr immer wieder auf dieses Wissen zurückgreifen könnt.
Tatsächlich, und das habe ich auch gemacht. Also im Laufe des Mentorings habe ich dann tatsächlich in den späteren Modulen dachte ich mir, aha, jetzt gucke ich nochmal zurück, dies und das. Das hat schon sehr gut geholfen. Und die Videos halt, was auch Vorteil ist, finde ich, extrem guter Vorteil, die sind nicht super lang. Es ist halt kurz, knackig, verstanden, weiter. Das ist halt keine Stunden-Lern-Session, wo du denkst, okay, wann hört's auf?
Ja. Ja, absolut. Also da achten wir natürlich auch ein bisschen drauf, das didaktisch natürlich so aufzubauen, dass ihr motiviert bleibt, dass ihr bei der Sache bleibt, dass ihr Erfolgserlebnisse habt, dass ihr auch die Aufgaben dann hinterher schafft und so. Okay, ja, super. Und jetzt hatten wir kurz, du hattest jetzt erzählt, du bist aus dieser Vermögensverwaltung da wieder raus. Wir sind ja quasi, wie ist jetzt deine Situation aus der Vermögensverwaltung, bist du raus, hast das jetzt selber quasi umgeschichtet, betreust das jetzt selber. Und wie hat sich jetzt deine Einstellung zu Geld verändert? Von, irgendwie Geld ist böse und ich bin eh zu doof dafür, so, wie siehst du Geld jetzt?
Vielleicht einen Punkt habe ich vergessen noch zu sagen, wo ich totale Angst hatte, ganz am Anfang, also vor dem Mentoring. Ich hatte schreckliche Angst, tatsächlich meine Bank-App zu öffnen, also Bank-App oder Desktop-App zu öffnen, weil ich Angst hatte, wenn ich da mal mich einlogge und das sehe ich, dass ich irgendwie im Minus bin oder das Geld verschwunden ist. Also ich hatte tatsächlich dann einige Zeit lang nur auf meinem Girokonto das ganze Geld liegen. Ne? Und dann dachte ich mir, das ist mein ganzes Geld und wenn ich mich jetzt mal einlogge und das, dann sehe ich halt nichts, was mache ich dann? Und dann habe ich tatsächlich einfach keine Ahnung, halt monatelang mein Konto nicht angeschaut, ja.
Interessant, okay.
Das war heißt, so eine schreckliche Angst. Ich dachte, wie soll das mit sein? Ja. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das habe ich auch weg. Also tatsächlich durch diese Arbeit mit mir selbst, durch Mentoring in diesem Modul Mindset, habe ich verstanden, okay, das ist nicht einfach so. Es kommt irgendwo her. Keine Ahnung, woher, aber mittlerweile habe ich ja keine Angst mehr. Da schaue ich gerne mal rein und weil ich musste auch, weil ich bin im Vertrieb tätig und ich bekomme dann auch variables Gehalt einmal im Quartal. Und deswegen muss ich halt das, was halt noch zu viel ist, dann überweise ich wieder auf das Tagesgeld. Und das ist nicht wegen Muss, sondern ich mache das auch gerne. Ich komme da gerne rein und schaue, okay, ist das alles korrekt, weil ich habe kaum Cash dabei. Ich zahle ständig nur mit der Karte und nur mit Girokarte. Ich hasse Kreditkarte. Nur da, wo es gar nicht geht, dann ist halt muss Kreditkarte ran. Aber sonst, ich möchte sofort, dass das Geld raus ist, weil, wie gesagt, das Thema Schulden ist für mich oder diese Kreditkartenabrechnung, jetzt wird von dir 1.000 abgebucht. Fand ich anschluss viel schwitzen, danke ich, das mag ich nicht. Genau, das war tatsächlich so der Punkt, wo ich dachte, das ist ja unglaublich. Ja.
Krass, aber das hieß ja dann auch, also wenn du gar nicht aufs Konto geguckt hast, dann hattest du ja auch gar nicht so richtig die Fakten, wie viel verdient und wie viel geht raus, oder? Das war dann alles immer nur so, ja, wird schon passen, oder?
Nee, nicht so ganz. Durch den Finanzberater, den ich jahrelang hatte, ist jetzt in der Rente, er hat mir schon da angewöhnt, das Thema Haushaltbuch führen.
Ah, okay, das hast du gemacht. Okay, super.
Genau, er hat mir schon damals gesagt, pass auf, du musst wissen, wie viel du ausgibst, wie viel du verdienst, damit wir mit Sparen und ETFs und irgendwas anfangen können. Das war seine Voraussetzung. Wenn du das nicht machst, dann wissen wir noch nicht, wie viel in die Zukunft, ob das Immobilie, ob das ist jetzt Aktien, ob das ETFs sind. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe das jahrelang konsequent gemacht. Das war immer wieder dazwischen die Pause oder sonst was. Und da habe ich mich gefreut, im Mentoring ist das auch eine Pflicht, das macht das. Und ich habe für mich mal schon damals eine App entdeckt, dann habe ich jetzt mir eine zu Mentoring-Zeit eine Pro-Version gekauft, da wo halt mal mehr Sachen machen kann. Und deswegen habe ich quasi bei jedem Einkauf oder bei jeder Transaktion das sofort in die App eingetragen. Quasi nicht im Nachhinein, okay. Sondern quasi sofort.
Also Haushaltsbuch, aber trotzdem ohne aufs Konto gucken zu müssen, ja, sozusagen. Ja, also quasi real-time. Ja. Ah ja, interessant. Aber super spannend, dass du dann trotzdem, sage ich mal, diese Angst hattest, aufs Konto zu gucken. Und die Angst war, es fehlt was, ne? Also genau, die wurde unrecht getan.
Genau, das ist dann das plötzlich Geld ist weg. Genau. Dann dachte ich, was soll ich dann denn machen? Also das war
auch so eine interessante, vollkommen irrationale Angst, ne? Also warum soll jetzt das ganze Geld weg sein? Also was soll denn... Aber es ist aber super, super spannend.
Ich glaube, das kommt spannend. Tatsächlich, dass so genau das, was in Sowjetunion passierte.
Genau, ja.
Wo weg. Es halt von heute auf morgen war das Geld weg.
Ja, ja.
Das hat keiner verstanden. Ja. Und ich vermute, dass die Angst, was die meine Eltern damals hatte, oder das, was sie erlebt haben, das hat dann halt auf mich gewirkt. Ich war schon 6, 7, 8 Jahre
total.
Alt. Ich habe es schon verstanden. Ich weiß noch, ich glaube, das war 1993, das war jetzt Währenwechseln von Rubel auf Som, auf die kirgisische Währung. Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, pass auf, hier ist das Geld, du kannst ja kaufen, was du willst. Und ich habe halt so viel Geld bekommen, dann so dachte ich mir, cool, so viele Scheine. Dann bin ich da rausgegangen, dachte ich mir, okay, ich kaufe mir jetzt ein Chupa Chups, ich kaufe mir eine Kaugummi und diesen Haarspange. Dann komme ich halt zu diesem, so ein Kiosk. Und ich habe verstanden, dieser Rubel, die haben nichts wert. Ich kann nichts kaufen. Das war ein Scherz wahrscheinlich von meinen Eltern. Ich weiß es nicht, aber das war mir so peinlich. Ich habe verstanden, ich kann nichts machen mit diesem Geld.
Oh, was für eine schlimme Erfahrung. Mhm. Total enttäuschend.
Ich weiß es immer noch. Das war Sommer, so Shorts und alle gute Laune, viel Geld, also gefühlt viel Geld, aber im Endeffekt nichts wert. Das war schon.
Krass. Das ist ja quasi die Übertragung von: Ich habe eigentlich Geld und dann ist aber alles weg.
Ja,
kann ich also nicht machen. Okay. Ach krass. Guck mal, und daran sieht man, ne? Das waren jetzt so 5 Minuten in deinem Leben als 7-Jährige. Und es prägt uns so krass im gesamten Erwachsenenleben, dass eine erwachsene Frau sich nicht traut, auf ihr eigenes Konto zu schauen. Das ist doch Wahnsinn.
Schon unglaublich, ja.
Das ist so, es ist so krass, ja. Und wenn ich mir dann überlege, dass es ja vielen erwachsenen Frauen so oder so ähnlich geht, ne? Also wir rennen ja alle mit unseren Ängsten durch die Welt und gerade auch in Bezug auf Geld so. Ob es jetzt ist, ich traue mich nicht aufs Konto zu gucken oder ob es halt ist, ja, Geld geht raus, wie es reingekommen ist. Ja, da hat ja jeder so seinen eigenen Muster. Und natürlich ändert sich da nichts, wenn man einfach nur zum Bankberater geht und sich erklären lässt, was ETFs sind. Oder wenn man selber denkt, ja, jetzt lese ich mal ein Buch über ETFs oder sich mal ein YouTube-Video angucke und sage, ja, so mache ich mal irgendwas mit so ETFs, ne? Weil darum geht es halt nicht. Deswegen ist das Investment ja bei uns im Mentoring auch Schritt 7 von 7. Sondern nicht Schritt 1 von 7. Weil der gesamte Unterbau halt erstmal stimmen muss. Also wirklich so ein Paradebeispiel. Ja,
und deswegen hat dein Buch bei mir genau in dem richtigen Moment so einen Klick gegeben. Ne? Wie gesagt, das habe ich schon zum zweiten Mal gehört, aber zum ersten Mal, wahrscheinlich vor 3 Jahren oder
anders.
Keine Ahnung, das war halt anders. Ja. Das habe ich nicht so wahrgenommen, weil halt so die Dringlichkeit war nicht da. Ja. Aber in dem Moment war das genau die Punkte, die du jetzt gerade zusammengefasst hast, dachte ich mir, das bin ich. Ich komme da nicht raus.
Ja.
Das ist meine Chance.
Ja. Und wie war das Thema Rentenlücke bei dir? Was,
das war ein High-Fact, ja. Ich habe mir zuerst gedacht, ach, das wird schon. Und dann ist tatsächlich bei der ganzen Ausrechnung und natürlich bei der Ausrechnung, ich glaube, die Annahme ist, dass Rente beginnt. Also wenn man halt so gesetzliche Rente berücksichtigt, ist der Excel-Tabelle schon, glaube ich, die Zahl mit 67, ja.
Ja.
Deswegen musste ich nochmal nachjustieren, um zu verstehen, okay, das wird aber noch
stimmt,
weniger.
Stimmt, du wolltest ja früher. Ja,
wenn
ja.
Wenn ich halt früher aussteige. Ne? Und das ist halt der Wunsch, ne? Das ist halt was, was mich, wie du mich inspirierst, du sagst, also Rente, das ist halt schon etwas uraltes Wort, ne? Es geht halt darum, nicht mehr arbeiten, aber man muss nicht unbedingt uralt dafür sein, um nicht mehr zu arbeiten.
Ja, wer sagt denn, dass wir alle mit 67 in Rente gehen müssen? Das, also
ganz genau.
Ist ja kein Gesetz. So, also, kannst auch mit 55 in Rente gehen, interessiert auch keinen.
Und da bei der Ausrechnung habe ich verstanden, dass ich jetzt, das war eigentlich schon vor 3 Jahren klar, der Vermögenszentrum, der für meinen Mann oder für uns das gemacht hat, der hat schon das auch so signalisiert, ne? Da, aber für mich war das irgendwie noch zu weit und zu unklar, was sie da alles meinen. Und da, das habe ich jetzt, die Aufgabe habe ich jetzt selbst gemacht und da habe ich verstanden, aha, so sieht's aus. So viel einzahlen, so viel demnächst auszahlen, das ist jetzt für Lebensqualität, das ist einfach, um, damit ich leben kann. Ja, und dann haben wir uns nochmal mit meinem Mann gesetzt und überlegt, ja, also der Plan wird nicht fliegen, wie wir uns das im Best Case vorgeschlagen haben. Und sowieso mit dem Kind müssen wir dann schauen, wie das sich Ganze entwickelt. Ja, wissen nicht, wie das jetzt, wie die Jahre halt laufen, ja, wie viel Unterstützung braucht unser Kind und so weiter. Ja. Und jetzt schauen wir mal, ne? Mein Mann hat klaren Plan, wann er aufhören möchte. Also er hatte sowieso keine klaren Plan, bevor er mich kennengelernt hat. Er hat ganz anderen Plan gehabt. Das musste er auch nachjustieren. Und dann kam das Kind, dann musste er nochmal nachjustieren. Und ja, das ist halt, das Leben ist das, was uns passiert, als wir die Pläne machen. Ja, keine Ahnung, jemand hat das gesagt, ne? Aber das ist ja genau, was auch unsere Familie betrifft, dass ich gesehen habe, dass die Lücke ist leider zu groß, um Best-Case-Szenario zu ermöglichen. Deswegen müssen wir schauen, wie wir das jetzt quasi das so machen, dass uns beiden passt, dass das Leben zusammen halt weiter schön ist, aber dass es jetzt nicht daran scheitert, dass wir jetzt zu wenig Geld haben, weil dann ist sowieso alles kaputt.
Ja, ja, aber wichtige Erkenntnisse auch, ne? Also es ist wahrscheinlich erstmal ernüchternd, wenn man dann die Zahlen sieht und denkt so, ach, eigentlich unser Best Case wäre eigentlich ein anderer gewesen. Aber gut zu wissen, oder? Also gut zu wissen, so, dass das ist halt das, was drin ist. Und dann kann man ja immer noch nachjustieren, ne? Und immer noch versuchen, ah, okay, vielleicht geht hier noch ein bisschen was, da noch ein bisschen was oder keine Ahnung. Also ja, dann kommt man ja schnell in die Ideenfindung. Aber es ist doch viel, viel besser, als wenn ihr beide dachtet, ja klar, natürlich funktioniert das. So, und dann kommt Tag X und dann kommt mal jemand auf die Zahlen und denkt, ah nee, warte mal, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Ja, hätte mir das mal jemand vor 10 Jahren gesagt, hätte ich nochmal einen anderen Karriereschritt gemacht oder keine Ahnung. Ja, das sind ja dann alles Dinge, die man ja noch schon noch ein bisschen beeinflussen kann, natürlich in einem gewissen Korridor, aber auf gewisse Art und Weise kann man es ja schon beeinflussen. Dazu muss man halt die Fakten kennen. Und dieses so Augen zu und wird schon irgendwie gut gehen. Das funktioniert halt einfach nicht. Deswegen ist doch voll gut, dass ihr das wisst und jetzt auch realistischer planen können, ne?
Genau, und ich glaube, das geht tatsächlich darum, bewusst zu sein, wie es ist und auch in die Verantwortung stehen für das, was du tust.
Ja, ja. Genau, genau, sehr schön gesagt. Das ist ja schon eine gute Überleitung zu unserem letzten Punkt hier, zu unserem letzten Gesprächspunkt. Und zwar ist das ja immer der Appell an die Moneypennies da draußen, die vielleicht, ja, du, vielleicht sind das sogar auch Frauen, die schon in welche ETFs investiert haben oder bei irgendeinem Berater sind, so ein bisschen so wie du, ne? Vor ein paar Jahren und so richtig, ja, ich habe hier was gemacht, aber es fühlt sich komisch an. Ich schlafe auch irgendwie so ein bisschen schlecht in letzter Zeit oder schon immer. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Tatsächlich, viele Freundinnen von mir waren total beeindruckt von der Reise, die ich gemacht habe, so wie du gerade sagtest. Wie kann das passieren? Das ist innerhalb von 8 Wochen Mentoring und dann irgendwie 2 Wochen davor, ja, von 10 Wochen, dass es ganz anderer Mensch ist. Oh, das will ich auch, ja. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, es muss zu dem richtigen Zeitpunkt passieren. Man kann niemanden zwingen und niemanden überzeugen, weil du daran glaubst, dass jemand anderen das gut tut. Wichtig ist, ich glaube, dass man tatsächlich bewusst ist, das, was ich nicht tue, ist es meine Verantwortung. Und
Warte, sag mal, das, was ich nicht tue, ist meine Verantwortung.
Ja, das ist auch meine Verantwortung.
Ja,
klar.
Ja, stimmt.
Also das ist, wenn das es bewusst ist, ich glaube, dann kann man schon die richtigen Schlüsse ziehen und dann für sich den richtigen Schritt entscheiden. Weil viele sagen, oh, das Mentoring kostet so teuer. Für mich hat das bis zum letzten Cent gelohnt, weil ich sagte, das hat einfach mein Leben gerettet, weil es ging nicht nur um Geld, es ging um meinen Zustand. Ich war da kurz vorm Kippen, weil ich dachte, was habe ich denn verdammt gemacht, ne? Und ich glaube, das ist tatsächlich, ich möchte, dass niemanden das zu dem Zeitpunkt kommt. Ich glaube, am besten funktioniert das, wenn man halt ganz früh dieses Bewusstsein hat, okay, ich bin jetzt 18, Ich möchte das lernen, damit es halt mir kein Scheiß passiert. Ich baue mir das Wissen an. Aber sollte es halt so sein, so wie ich bei mir über 30 oder halt über 40, ja, wir hatten auch mal die Frauen in Mentoring halt, die weit über 40 waren, ja. Dann ist ja tatsächlich, es ist immer noch nicht zu spät, weil dann hat man immer noch das Gefühl, ich weiß, wie ich mein Leben gestalte und ja. was ich dafür machen soll, beziehungsweise worauf ich verzichten muss, um diesen das später zu haben. Ich glaube, das, glaube ich, muss halt da sein. Ja. Sonst, wie gesagt, kann man nicht niemanden zwingen.
Ja, also in sich selber reinhorchen, richtigen Zeitpunkt abpassen und dann natürlich aber auch machen, genau wie du gerade gesagt hast, auch ja. was ich nicht mache, ist auch meine Verantwortung, ja. Genau. Ja. Super. Vielen, vielen Dank, liebe Irina. Super inspirierende Geschichte. Vielen, vielen Dank fürs offene Teilen. Also gerade was da auch in deiner, mit dieser Historie in deiner Kindheit und so weiter, also da auch wirklich da auch ranzugehen, erfordert halt auch Mut, ne? Ich meine, du hättest ja auch sagen können, naja, hier der Berater und so weiter, die machen das irgendwie schon, ich drücke mal beide Augen zu. Aber da ranzugehen und da reinzuschauen, warum ist das so, wie es ist, ja, und auch diesen Leidensdruck auch wahrzunehmen, ne? Ich finde, also gerade wir Frauen, wir sind auch gut im Aushalten. Wir können schon auch ganz gut für uns alleine vor uns hin leiden, so, ne? Also dieses Angepasste, dieses Aushalten, was natürlich überhaupt nicht gesund ist. Also da auszubrechen und zu sagen, ich guck da jetzt rein und ich nehme nochmal einen Anlauf und investiere nochmal Geld und investiere nochmal Zeit, um da jetzt ein für alle Mal das hinzubekommen, dieses Thema. Also dafür ist echt mein allergrößten Respekt, vor allem mit den Sachen, die du ja vorher auch schon versucht hattest. Also echt, es wäre leichter gewesen, es nicht zu machen, sagen wir es mal so.
Tatsächlich.
Von daher, ja, oder? Also von daher echt eine sehr beeindruckende Geschichte, die du da netterweise gerade mit mir geteilt hast. Ja, also vielen, vielen Dank dafür. Alles Gute und natürlich auch Dankeschön. Alles Gute für den Nachwuchs.
Danke.
Dass da die ETFs auch bombenmäßig laufen.
Genau.
Ja, du kreierst ja gerade eine kleine Millionärin, also sehr, sehr cool. Und dann sage ich mal bis bald, liebe Irina. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön, Natascha. Mach's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren, gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.